Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Seit über 2000 Jahren beschäftigt er die Menschheit. Die einen bewundern ihn, die anderen lehnen ihn ab. Aber Historiker sagen es klar: Dieser mittellose Prediger aus Galiläa ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Er hat Kriege verhindert, Kulturen geprägt, Herzen und Leben berührt. Doch wer war dieser Mann wirklich? Was hat er mit mir zu tun? Und was sagt er selbst über sich? Ich bin.
Spannend. Wer ist bitteschön dieser Mann, dieser Jesus, der dir gefühlt die ganze Menschheitsgeschichte durch und erst recht seit seinem Kommen auf diese Erde zum Gesprächsstoff geworden ist? Wir haben das gerade gehört. Die einen feiern ihn, die anderen lehnen ihn ab. Für die einen ist er der Erlöser, ein persönlicher Gott. Für die anderen irgendjemand, den es vielleicht mal gab, aber irgendwie ganz weit weg. Er, Zentrum der Geschichte. Eieiei. Ich habe uns nochmal ein Zitat mitgebracht von einem Historiker, einem englischen Schriftsteller, Biologe, auch Soziologe und eben Historiker. Und er sagt: Ich bin Historiker. Ich bin kein Gläubiger. Aber ich muss als Historiker gestehen, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unwiderruflich das eigentliche Zentrum der Geschichte ist. Jesus Christus ist zweifellos die dominanteste Figur in der gesamten Geschichte. Krass, kann man auch mal applaudieren, ist okay. Und wisst ihr was, ich sag euch was, er ist, das glaube ich von ganzem Herzen, nicht nur die dominanteste Person in der Geschichte, ich glaube, er ist es bis heute. Und ich ergänze mal, das wird er auch immer bleiben. Ganz fest glaube ich das. Du auch? Es wird er immer bleiben. Und mit dieser Frage, wer dieser Jesus ist, wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und wir wollen mal hören, was er denn selber über sich sagt. Und darüber sagt er eine Menge und stellt sich immer wieder vor und fängt mit den ähnlichen oder gleichen Worten an, indem er sagt: Ich bin. Punkt, Punkt, Punkt. Und genau deswegen heißt unsere Reihe: Ich bin. Und ich habe mir überlegt, wie ist es denn im ganz natürlichen Leben, wenn du jemanden triffst, den du noch nicht kennst, wie macht ihr das so mit dem Kennenlernen? Man stellt sich vor. Man stellt sich vor, also ich überrasche euch jetzt mal, ich sage meistens Hallo, kann man machen, ist ein guter Anfang. Und dann sage ich: Ich bin der Stefan. Ja, manche sagen dann schon: Oh doch, Stefan, wo kommst du denn her? Ja? Also wie man redet und wie man sich gibt, stellt natürlich auch schon einiges nonverbal vor. Aber wir stellen uns vor mit unserem Namen, wer man so ist. Und dann nennt man vielleicht noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also vielleicht das Alter, wenn man das möchte, muss man nicht. Vielleicht, wo man herkommt, was man gerade so tut. Oder vielleicht auch, was man, was weiß ich, gelernt hat, mit wem man gerade unterwegs ist. Also Familienstand und. Und man erfährt so ein bisschen was voneinander. Vielleicht auch noch was über die Hobbys. Und wenn es dann so ums nähere Kennenlernen geht, dann merkt man auch schon, wie der andere so ein bisschen gestrickt ist von der Eigenschaft her. Man gibt also schon ein bisschen was von sich preis. Ne? Und dann redet man vielleicht auch mal so über Wünsche, über Ziele, so über Erwartungen. Und vielleicht auch, was man so mag und was man nicht mag und so weiter und so fort. Und dann kann eine Beziehung noch intensiver werden. Ja? So stellt man sich also einander vor. Und wir wollen heute mal in die erste Vorstellung, wie Jesus das macht, wie Jesus sich den Leuten vorgestellt hat, hören wir heute mal im O-Ton rein. Und ich lade uns ein, mit mir mal auf eine Reise zu gehen. Und ich stelle euch einfach mal das vor, recht bildhaft, was Jesus gesagt hat, wer er ist. Bitteschön. Nämlich in Johannes 6, dort Vers 35, steht, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Das ist stark, oder? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du unter uns bist, dass du nicht tot bist, sondern dass du lebst. Und Herr, ich möchte jetzt von diesem Ort wegtreten und bitten, dass du letztendlich hier stehst, zu mir redest und zu uns redest. Und Jesus, dass du dich vorstellst, wer du bist und wie du bist. Herr, schenk mir Gnade, das so weiterzugeben, dass du zu unseren Herzen reden kannst. Amen. Wer von euch mag frisches Brot? Ach, hier, komm. Ja, die Celga winkt schon richtig hier. Sehr gut. Ich sag euch, bei uns zu Hause, frisches Brot ist der absolute Renner. Wenn es heißt, was gibt's denn heute zum Abendbrot? Sagen wir Brot. Frisches Brot? Fragezeichen. Ja. Und ich kann euch sagen, wenn es frisches Brot gibt, das ist der Hammer, da wird viel mehr gegessen. Ja, so langsam sieht es man auch bei uns, aber bei mir, nur bei mir. Frisches Brot, oh lecker. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt geht mit mir mal in diese Situation hinein. Da steht Jesus vor den Menschen, ich sage mal so im übertragenen Sinne, so wie ich vor euch. Und er sagt zu den Menschen, ich bin das Brot des Lebens. Ich weiß nicht, was euch da so für Gedanken kommen würden, wenn ich mich so vor euch hinstelle. Weil Jesus sagt ja auch nicht nur, dass er weiß, wo es frisches Brot gibt. Oder er sagt auch nicht nur, dass er vielleicht frisches Brot hat. Er sagt, ich bin's. Wie? Du bist Brot? Also wisst ihr, ich will uns mal so ein Stück abholen, weil wir lesen den Bibeltext dann so, oh, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, Halleluja, Amen. Aber jetzt stellt euch mal vor, versetzt euch mal in die Lage von damals, da steht jemand vor dir, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Logisch? Klar, nehme ich dir sofort ab. Habe ich mir genau so vorgestellt. Vielleicht kommt aber auch so ein Gedanke auf, oh, war heiß gestern in der Sonne, oder? Das Brot des Lebens. Hä? Und er sagt auch noch, kommt zu mir, ich mache euch alle satt. Jo. War wahrscheinlich auch noch ein heißes Bad danach. Zu heiß. Was bedeutet das, wenn Jesus das sagt, dass er das Brot des Lebens ist? Was bedeutet das und vor allen Dingen, was wollte Jesus damit sagen? Und was da enorm hilft, wenn man so einen Satz einfach hat, einfach mal zu schauen, hey, was steht denn davor? In welche Situation hinein sagt Jesus das denn? Warum benutzt er dieses Bild des Brotes? Und ich will euch damit auf eine Reise nehmen, darf euch einladen, wenn ihr es mit habt, die Bibel aufzuschlagen, Johannes 6. und will euch damit hineinnehmen, weil ich glaube, dass es ganz viel schon erklärt, wenn man das liest, wo das steht. Und ich habe euch auf diese Reise zur besseren Vorstellung mal so den See von Galiläa oder auch bekannt den See Genezareth mal mitgebracht. Jesus war nämlich dort in der Nähe von diesem See unterwegs und das Krasse war, Menschenmengen liefen ihm hinterher. Warum? Weil sie Zeichen, Wunder gesehen hatten, die Jesus an Menschen getan hat, die krank waren, und sie staunten ein ums andere Mal, weil sie genau das erlebt haben, von dem wir heute gesungen haben. Blinde wurden sehend. Lahme konnten auf einmal gehen. Menschen, die geknechtet waren von allerlei Dingen, wurden frei, und die Menschen staunten und sagten, wow, wie geht das weiter? Und sie liefen ihm hinterher. Und aus den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, erfahren wir, dass Jesus nicht nur die Menschen berührt und heilte, sondern dass er auch vom Reich Gottes predigte, dass er ihnen vom Vater im Himmel predigte. Und schließlich sitzt Jesus so etwas auf einer Anhöhe auf einem Berg und schaut die Menschenmassen an und weiß, die sind hungrig. Die sind jetzt so lange schon da, sie haben Hunger. Und dann stellt er seine Jünger, seine Schüler, seine Klasse, darf ich das mal so sagen, auf die Probe. Und er sagt, sag mal, haben wir nicht ein bisschen was zu essen für die Leute? Und ich kann mir vorstellen, die Jünger sagen, Jesus, wir können doch nicht immer die Leute zählen, geschweige denn Brote. Der Philippus meldet sich und sagt, Jesus, wir haben nur 200 Denare. Es reicht never ever. Und dann, ach, ich liebe diese Geschichte, meldet sich Andreas, der Bruder von Petrus, der sonst nicht immer so nach vorne preschte, weil das war ja sein Bruder. Und er sagte, ich habe eine gute Idee. Ich habe da einen kleinen Jungen gesehen, der hatte 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er das gerade so sagt, im Kreise der Jünger und so vor Jesus und alle so wissen, Andreas, 1, 2, 3, 4, 5, ganz viele. Reicht nicht. Reicht wahrscheinlich nicht. Und das, man merkt so, steht dann auch drin, dass er sagt, ja, aber es nicht so viel. Aber wisst ihr, was Jesus macht? Er nimmt das. Er nimmt das, hält es zum Himmel, betet, bricht das Brot, lässt es austeilen und alle werden satt. Steht drin, 5000 Männer und Frauen und Kinder noch dazu. Also wir können ruhig rechnen, so mit 15.000, 20.000 Leuten. Das war mal was Starkes, oder? Da hatte die Mensa ordentlich zu tun. Alle wurden satt und nicht nur das. Es blieben auch noch 12 Handkörbe voll mit Brotresten übrig, die die Leute nicht geschafft haben. Hammer. Und es kann man sich ja vorstellen, dass die Leute aus dem Häuschen waren. Die ganze Volksmenge sagte, boah, was ist denn das für einer? Wer ist denn der? Und was hatten sie für eine Idee? Wir machen ihn zum König. Ja, ich meine, so jemand zum König zu haben, ich meine, dann haben wir ausgesorgt, oder? Heute ist Wahl. Das wäre genial, oder? Ich meine, der würde einfach so die Kommunal-, die Stadtkassen und alles füllen und wir haben kein Wunder, oder? Ich finde das so normal, diese Sache, wir machen ihn am besten zum König. Das ist der Beste, den wir uns vorstellen können. Und kaum haben sie den Gedanken schon so gefasst und gedacht, so jetzt holen wir uns und krönen ihn, da war Jesus weg. Sehr gut. Hat gesagt, nee. Ist wieder in die Einsamkeit auf dem Berg und dort blieb er. War nirgends zu finden. Darüber wird es abend die Jünger fahren von dem Ort dort, wo diese Ebene von Genezareth steht, in Richtung Kapernaum, ohne Jesus los. Haben ihn wahrscheinlich auch nicht gefunden. So gut hat er sich versteckt, wollte allein sein. Und sie fahren vor und Jesus kommt hinterher. Das beschreibt uns die Bibel in zwei Versen. Jesus kommt einfach hinterher, hat kein Boot, er kommt gelaufen. Übers Wasser. Weil er es kann. Weil er Gott ist. Oder? Amen, könnte man an der Stelle mal sagen. Ich finde es gut, weil er es kann, er braucht kein Boot. Sie fürchten sich zwar noch ein bisschen, aber sie kommen alle gut wieder an. Und da steigen wir jetzt ein und hören mal, wie sich dieses Gespräch zwischen Jesus und den Menschen damals so entspinnt und warum er diesen Satz mit dem Brot des Lebens bringt. Ihr dürft gerne mit mir Johannes 6 ab Vers 22 lesen und ich werde immer wieder mal so kurz unterbrechen und ein paar Kommentare dazu geben. Also, am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eins. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen, sondern seine Jünger alleine weggefahren waren. Die haben alles ganz genau beobachtet. Wo geht er denn jetzt schon wieder hin? Ist er jetzt schon weg oder nicht? Es kamen aber auch andere Boote aus Tiberias, etwas südlicher, nah an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie auch in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Krass, die ganze Menschenmenge hatte ein Ziel, sie suchten Jesus. Können wir mal festhalten, finde ich cool. Wäre für heute auch richtig gut, oder? Alle Menschen suchen Jesus. Amen? Cool. Vers 25, und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, Rabbi, was so viel heißt wie Lehrer, wann bist du denn eigentlich hierher gekommen? Das haben wir gar nicht gesehen. Noch gar kein Reel entdeckt, wo das zu sehen war. Wir wissen, auf welchem Weg Jesus nach Kapernaum gekommen ist. Sie wussten es nicht, fragen ihn aber, und jetzt gucken wir uns mal die Antwort an. Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, also das ist ganz wichtig, was ich euch jetzt sage, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt doch nicht für die Speise, die vergeht, sondern vielmehr um die Speise, die bleibt und bis ins ewige Leben hineingeht, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn dieser hat der Vater Gott beglaubigt oder bestätigt. Ich weiß nicht, wie das für euch rüberkommt, aber irgendwie ist die Antwort ziemlich schroff, finde ich. Und hat mit ihrer Frage eigentlich gar nichts zu tun, oder? Sie wollten wissen, wie er hier rübergekommen ist. Und er, und das bringt uns Jesus nochmal so nahe, er kennt sie. Er weiß, was sie denken, warum sie fragen, warum sie ihn suchen. Das haben wir gerade gelesen. Und wisst ihr, Gott ist genau noch so heute. Er kennt uns. Er kennt dich und mich, kennt unsere Gedanken und er sagt, weißt du, wie zu den Volksmengen damals, ihr sucht mich, weil ihr die äußeren Dinge sucht. Ihr sucht eigentlich gar nicht mich, sondern ihr sucht das Vergängliche, weil ihr satt werden wollt, weil ihr glücklich und zufrieden sein wollt, am besten mit wenig Aufwand. Aber Jesus sagt, kümmert euch doch bitte lieber viel mehr um das, was wirklich bleibt. Weil wenn ihr heute gegessen habt, morgen habt ihr wieder Hunger. Und er macht ihnen Geschmack drauf. Und dann sprachen sie, Vers 28 lese ich weiter, sprachen zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, tatsächlich eine Antwort auf ihre Frage, genau das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also es geht gar nicht um riesengroße Dinge, die sie tun müssen. Einfach nur glauben und vertrauen, dass der, der da zu ihnen spricht, wirklich der Gesandte Gottes ist. Punkt aus. Gar keine andere große Leistung vollbringen, sondern einfach nur glauben, dass er der Gesandte Gottes ist. Das ist alles. Er sagt, haltet euch an ihn, den Sohn Gottes. Und bezeichnenderweise, vielleicht ein bisschen überraschend oder verwirrend, sagen sie, boah, okay, aber dann musst du uns etwas geben. Das lesen wir in Vers 30. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und wirklich glauben können? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Sie fordern von Jesus ein Zeichen und sagen, beweis uns, dass du Gott bist. Beweis uns, dass du der Gesandte Gottes bist. Zeig uns das. Und ich dachte mir, warte mal, haben viele von ihnen nicht gerade eigentlich schon ein gigantisches Zeichen gesehen? Selber auch geschmeckt? Also ich meine, hallo? Sie waren doch gerade dabei, oder? Wie diese 5 Brote und 2 Fische für alle reichten. Ich dachte mir, reicht das nicht? Also reicht das nicht als Zeichen? Sie fordern dieses Zeichen und bringen selber schon mal so als Beispiel etwas, was in der Geschichte bei ihnen sich eingebrannt hatte, wie nämlich Gott selber nachzulesen hier in 2. Mose 16, sein ganzes Volk durch die Wüste, und das waren ja nicht wenige, versorgt hat, Tag ein, Tag aus, mit einem Manna, mit einem Brot aus dem Himmel, und sie versorgte, so dass sie nicht umkamen. Brot, Manna aus dem Himmel. Echt ein gewaltiges Zeichen. Und was antwortet Jesus? Er sagt, wisst ihr, ja, das war Brot, was aus dem Himmel kam, aber das hat euch nicht Mose gegeben, sondern das kam eigentlich von Gott selber. Aber wisst ihr, er will euch ein viel wertvolleres Brot geben mit einer ganz, ganz anderen Qualität. Was meint Jesus hier? Dieses Brot, dieses Manna machte das Volk nur kurz satt, oder? Und am nächsten Tag mussten sie wieder sammeln gehen und wieder essen. Und sie konnten es auch nicht auf Vorrat sammeln, weil es am nächsten Tag verdorben war. Wisst ihr, ich glaube, wir wollen gern so bunkern, damit wir wissen, wir haben irgendwie alles auf Vorrat. Aber Jesus will eigentlich auf ein viel wichtigeres Brot hinweisen. Und das lesen wir dann hier. Dieses Brot aus dem Himmel, Vers 33, ist ein ganz besonderes. Nämlich, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Das Brot ist nicht irgendetwas, das ist jemand. Das ist nicht irgendeine Materie oder irgendetwas, das ist Gott selber, der Mensch wird in Jesus Christus. Eine Qualität, die Leben gibt, die du noch nirgendwo anders gesehen hast. Und das hatte den Nerv bei ihnen getroffen. Und sie sagen zu ihm, yes oder ja. Gib uns dieses Brot, das wollen wir haben. Und am besten für immer. Ich wurde so dran erinnert an das Gespräch von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo er ihr Wasser angeboten hatte, lebendiges Wasser, mit dem Hinweis, wenn du davon trinkst, wirst du nicht mehr durstig sein. Und sie dachte, wie cool, dann brauche ich nicht mehr schöpfen kommen an den Brunnen. Das ist ja mega. Aber er meinte das innerlich, dass sie Leben hat und nicht mehr Durst hat. Und dann kommt der Höhepunkt. Dann ohne Umschweife haut Jesus das raus, was die Wahrheit ist über ihn und über dieses Brot des Lebens. Und das ist, dieses, was wir gelesen haben, Vers 35. Jesus spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Jesus haut es raus, nicht irgendwas oder wer ist es, ich bin es. Und ich musste so an dieses denken, wo Gott sich selber am Anfang der Bibel Mose vorstellt. Was hat er gesagt? Wer er ist, wie sein Name ist? Ich bin, der ich bin. Und Jesus macht unmissverständlich hier an dieser Stelle klar, ich bin es. Ich bin Gott. Ich bin Gottes Sohn. Und ich bin hier. Und dann knirschten sie mit den Zähnen. Was? Das ist Gotteslästerung, Blasphemie. Das ist doch nur der Sohn von Josef und Maria. Sie glaubten nicht, obwohl er sie dann noch mehrfach einlädt, doch an ihn zu glauben. Und kurz darauf gehen viele weg. Obwohl sie Zeichen und Wunder und all diese fantastischen Sachen gesehen und am eigenen Leib erlebt haben. Und es wird deutlich, sie wollten Wunder. Ja, vielleicht auch die Befreiung. Ähnlich dieser Befreiung aus Ägypten, ja, wo sie rausgeführt wurden und Gott sie dann versorgt hat und ins gelobte Land hineingeführt hat. Aber wohl eher die Befreiung von den Römern. Ja, und vielleicht diese tägliche Versorgung. Das wäre ja genial, wie sie es erlebt hatten. So ein bisschen vielleicht Schlaraffenland. Aber es zählt nicht nur, was Jesus für sie, und ich ergänze mal, für uns tun kann. Es zählt, wer Jesus wirklich ist. Für dich und für mich. Jesus will nicht nur Zeichen und Wunder schenken, er will sich selber schenken. Dir schenken. Wisst ihr, Jesus wollte sich durch diese Speisung, durch die Brotvermehrung, nicht das Brot oder das Wunder in den Mittelpunkt rücken, sondern das viel größere Wunder. Nämlich das Wunder, dass Gott Mensch wird in ihm, weil er die Menschen so sehr liebt, dass er sich selber in seinem Sohn gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Genau deswegen, damit er Hunger stillen kann, Hunger nach Leben. Er ist das Brot. Wie komme ich darauf? Ganz zum Schluss von diesem Abschnitt, und damit möchte ich zum Schluss kommen, steht in Johannes 6, Vers 51 folgender denkwürdiger Satz. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch und ich gebe es, damit die Welt leben kann. Hier spricht Jesus prophetisch von nichts anderem als seinem eigenen Tod und Sterben dort am Kreuz auf Golgatha. Dass er sein Leben gibt. Er gibt, damit wir im übertragenen Sinn essen können. Und leben können für immer. Übrigens ist das genau der Hintergrund, weswegen wir im Abendmahl das Brot brechen und dann essen und sagen, das ist sein Leib. Nicht tatsächlich sein Leib, sondern dieses Denken, dass er sich ganz hingegeben hat. Ich möchte schließen mit dieser Frage, wer ist Jesus für dich? Ist er ein Wundertäter, der hilft, wenn es mal schwierig wird, wenn die Not da ist. Ja, einer, der versorgt, der vielleicht auch von äußeren Dingen befreit. Oder ist er für dich das Brot des Lebens, von dem du gegessen hast, in dem du dich und dein Leben ihm anvertraut hast, um Vergebung deiner Schuld gebeten hast und von dem du alles erwartest. Mit der Erkenntnis, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht, ich möchte ohne dich nicht, ich werde ohne dich nicht satt. Und ganz ehrlich, wir Menschen, wir suchen, wir sind permanent auf der Suche nach Leben. Auf der Suche nach Glück, nach Sinn, nach Erfüllung, nach Erfolg, nach innerer Zufriedenheit. Und wisst ihr, wir suchen und suchen und suchen überall. Wir kosten, was das Zeug hält. Wir essen. Aber wir werden nicht wirklich satt. Vielleicht mal für einen Moment, dass wir sagen, wow, herrlich. Aber nicht dauerhaft. Und manchmal holen wir uns dabei noch eine Magenverstimmung. Enttäuscht von Menschen, von Systemen, von Beziehungen. Und das mit den Beziehungen wird sowieso immer schwieriger. Und befinden uns vielleicht auf dem Rückzug oder wir betäuben uns mit Ersatzdrogen oder Ersatzbefriedigung. Und wundern uns, warum wir nicht satt werden, sondern vielleicht sogar immer einsamer. Was für ein Dilemma. Und dann kommt Jesus. Genau da hinein, in diese Suche. Und gibt nicht einfach nur eine Antwort, wo man eventuell auf dieser Suche fündig werden kann, sondern er ist die Antwort. Er ist die Antwort. Für wen? Ihr Lieben, für alle. In Vers 37, wenn du dir das noch aufschreiben magst, sagt er, er wird keinen abweisen. Er wird keinen hinausstoßen. Und so steht er heute Morgen hier. Und ihr als Taufkandidaten, ihr sagt heute in eurer Taufe, ich habe gegessen von diesem Brot. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und ich kann euch nur empfehlen, bleibt dran. Bleibt an ihm dran. Weil er lässt nicht los. Und wir alle anderen sind genauso eingeladen, zu ihm zu kommen. Weil er das Brot des Lebens ist, weil er wirklich die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens kennt wie niemand anders. Und wir sind eingeladen, du und ich, wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen und von diesem Brot des Lebens zu essen, zu nehmen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du merkst, dass etwas jetzt in deinem Herzen zieht, dann glaube ich, dass das Gott sein könnte, der dich zieht. Weil er dich liebt, weil er jeden Einzelnen von uns liebt und sagt, hey, würdest du zu mir kommen? Würdest du kosten, wie freundlich ich bin, wie gütig? Gott ruft dir das zu und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen, zu Jesus zu kommen. Und ich möchte auch alle anderen einladen, sich zu verabschieden von den Ersatzbroten, von den Ersatzbefriedigungen, wo wir uns irgendwie noch Erfüllung, Glück erhoffen oder auf was für Wegen wir vielleicht gerade sind, die uns aber eigentlich wegziehen von unserem Vater im Himmel. Ich habe überlegt, mache ich jetzt noch Beispiele, wo das ist? Ich glaube, jeder von uns weiß das ganz genau. Brauchst du gar kein Beispiel dafür, weil es der Geist Gottes ist, der uns zieht wieder zurück. Darf uns einladen, dass wir an dieser Stelle mal zusammen aufstehen. Ich möchte gerne noch mit uns zusammen beten. Ich möchte gerne reinfragen, währenddessen wir so vor Gott stehen und auch unsere Augen geschlossen haben. Ist jemand hier, der heute Morgen sagt, ich merke, wie Gott mich, wie Jesus mich zieht und wie ich Hunger habe, wirklich Hunger und Durst nach echtem Leben. Und ich so viel gesucht habe und heute neu verstanden habe, vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail, aber verstanden habe, dass ich Jesus brauche. Und dass er der Mittelpunkt meines Lebens sein soll. Und ich mit meiner Schuld und Sünde, mit meinem zu kurz kommen, ohne ihn sein, nicht satt werden kann. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen, dass er mich satt macht, innerlich, mich errettet, erlöst und befreit, auch von Schuld, von Sünde, auch von Dingen, die einen runterziehen, dann darf ich dich einladen, hier vor Ort oder auch zu Hause, wo du gerade dabei bist und es mitverfolgst, dich einfach zu melden und damit ein Zeichen zum Himmel, zu Gott zu setzen und sagen, hier, ich komme. Und da würde ich gerne für dich beten. Ist jemand da, der sagt, ich möchte diesen Schritt tun? Jemand da noch? Warte noch einen Moment. Ja. Okay. Dann lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und liebst. Herr, und auch weißt, wo ein jeder steht, weil du unser Vater bist. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, Herr, der sich gemeldet hat, dass du diese Erneuerung und dieses von Neuem geboren schenkst. Herr, dass du vergibst, dass du befreist und dass du als das Brot des Lebens Leben schenkst. Herr, was satt macht. Herr, was Freude, was Frieden schenkt. Friede mit Gott und auch Menschen. Danke, dass du vergibst und dass du dich selbst hingegeben hast, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du dich hingegeben hast, Herr, damit wir alle Leben haben können. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest. Und auch uns alle, Herr, die wir dich vielleicht schon kennen, aber die angefangen haben, uns auf Dinge einzulassen, so als Ersatz. Herr, dass wir das zu dir bringen, zum Kreuz dort ablegen. Herr, zurückkommen zu dir und sagen, Herr, ich will nur von dir kosten. Danke, dass du hier bist und dass du einen jeden Einzelnen berührst, Herr, wo wir gerade stehen. Amen.